zu sehen, wie in diesem halben Jahr Gott hier sich Bahn gebrochen hat und Dinge wirklich anders geworden sind. Das ist fantastisch. Das ist ein großer Genuss für uns zu sehen, wie der Heilige Geist wirklich mehr Raum gewonnen hat. Wir sind so dankbar, das zu sehen. Danke, dass wir nochmal kommen konnten und das erleben dürfen. Gottes Geist ist der Herr der Gemeinde und er führt uns. Wenn wir uns ihm hingeben und unsere eigenen Ideen loslassen, er führt uns in die Wirklichkeit. Er ist der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit. Und Wahrheit macht frei und froh. Halleluja. In der Welt ist es so, dass wenn du da irgendwie dir Mühe gibst und irgendwas gut tust, dann hinterher die Leute sagen Danke. Im Reich Gottes ist es anders. Bevor du irgendwas machst, legen sie dir schon zwei Merci auf die Kanzel hier. Das nenne ich Glauben. Das ist wunderbar. Das erste Mal, dass ich Süßigkeiten auf einer Kanzel finde. Und ich habe viele, viele Kanzeln schon gesehen. Wirklich viele. Fantastisch. Ich möchte euch mit der Wahl dieses Themas für dieses Seminar, wo es um den geistlichen Kampf und die geistliche Waffenrüstung geht, ich möchte euch wirklich beglückwünschen. Ihr seid voll im Trend. Ihr seid voll im Trend. Ich weiß nicht, ob einige von den Oldtimern sich noch erinnern können, vor 10 Jahren so, war es eine Phase, da gab es starke Betonung auf geistlichen Kampf. Aber das war irgendwie fast wie eine Eintagsfliege, ja, weil man war frustriert, es gab keine richtigen Ergebnisse und dann hat man sich schnell wieder anderen Dingen zugewandt. Aber aus heutiger Sicht können wir sagen, die Gemeinde war überhaupt nicht bereit. Es fehlten einige wichtige Aspekte. Es fehlte die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es fehlte dieses Kommen zum Vater und berührt sein von seiner Liebe. Es fehlte die Betonung, heiligt euch, denn ich bin heilig und ich will euch haben als Priester. Und diese Dinge hat der Heilige Geist in den letzten Jahren betont, er wird sie weiter betonen. Es ist ja nicht so, dass wenn er einmal etwas gegeben hat, eine Offenbarung, man kann den Heiligen Geist wirklich fühlen und genießen und erleben. Und er ist wirklich eine lebendige Kraft, er ist eine wunderbare Person, aber er ist auch ein Feuer vom Himmel, das uns inspirieren und anspornen kann. Wenn Gott dann weitergeht, dann bedeutet das nicht, dass diese Sache zu Ende ist, sondern sagt, das haben wir und wir müssen aufpassen, dass wir das behalten, wir müssen aufpassen, dass wir in die Reife kommen, dass wir nicht mit jeder neuen Betonung, die der Heilige Geist setzt, all die Alten wieder vergessen, sondern das behalten. Er baut auf, Wahrheiten entwickeln sich progressiv und er baut eine Sache zu der anderen und sie müssen zusammenkommen. Und wir sind jetzt an einem kritischen Punkt in Deutschland als Volk Gottes. Und Gott möchte, dass wir alles festhalten und wo wir noch nicht da drin waren oder wer kann schon sagen, dass er tief genug getrunken hat und ausgeschöpft hat die Liebe des Vaters. Wir müssen da weitergehen und tiefer hineingehen und es muss ein starkes, eine starke Priorität sein in unserem persönlichen Leben, ja? Damit wir das auch weitergeben können für die Neuen, die dazukommen. Es darf nicht passieren, dass sie den Anschluss an die Wahrheiten, die Gott gegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sie das verlieren oder gar nicht erst bekommen und nur das Allerneueste bekommen. Ja? Und wir alle müssen da tiefer hinein, in diesen Strom des Lebens, in den Strom der Erfrischung. Aber dann weitergehen. Der Heilige Geist legt eine Dringlichkeit an den Tag. Und sagt, wenn jetzt nicht der Ruf gehört wird, wenn jetzt nicht wir verstehen, dass wir für mehr da sind, als nur gesegnet zu sein, wenn wir jetzt nicht verstehen, Gott sucht in dieser kritischen Stunde für Deutschland und für Mitteleuropa, er sucht Priester, ein heiliges Volk, die für ihn da sind, die bereit sind, zu gewissen Zeiten, Gott ist ja so entgegenkommend. Er sagt, wenn wir nur beginnen würden, zu gewissen Zeiten einmal unsere Dinge beiseite zu lassen und wirklich einmal im persönlichen Leben und in Versammlungen Raum machen würden, wo wir sagen, wir sind jetzt für dich da, wir sind deine Diener, es geht nicht um mir, meiner, mich und segne mich und ich will hier glücklich aus dem Meeting gehen, es geht darum, dass ich für dich zur Verfügung bin, du sollst durch mich dein Werk tun, ich will Priester sein, ich will heranwachsen und ich will Verantwortung übernehmen mit meinen Geschwistern, mit meiner Gemeinde, da wo du uns hingestellt hast, Verantwortung für unsere Stadt und für unser Land. Wenn dieser Ruf des Heiligen Geistes jetzt nicht gehört wird, wir stehen an einem Scheitelpunkt, wir stehen an einer T-Kreuzung, wir stehen an einem ganz kritischen Punkt in Deutschland. Und wenn wir jetzt hören, wird etwas Gewaltiges geschehen in Deutschland, und ich sage nicht jetzt in den nächsten 2 Wochen oder so etwas, ja, aber es wird eine Entwicklung kommen, die fantastisch ist. Und wenn wir so weitergehen wie bisher, und die alten Prioritäten beibehalten und nicht fließen mit dem Heiligen Geist, nicht ihm erlauben, sein heiliges Feuer in uns brennen zu lassen, dass all diese Selbstzentriertheit mal zu Ende kommt. Wenn wir das nicht erlauben, es wird eine Katastrophe kommen. Deutschland steuert einer Katastrophe zu. Moralisch, wir sind bankrott. Ich sage nicht, um das zu beweisen, setz dich mal einen Abend vor den Fernseher. Du kannst von deinen Nachbarn dir berichten lassen, was für perverses Zeug da gebracht wird und worüber die Republik sich unterhält, was das Thema auf der Arbeit ist. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie tief wir gesunken sind. Und jeder Historiker, der muss auch nicht einmal gläubig sein oder irgendwie besonders hochstehende ethische Vorstellungen haben. Jeder Historiker kann dir sagen, egal wie hochstehend eine Kultur war, wenn Perversion salonfähig wurde, kurze Zeit danach war es mit diesem Imperium zu Ende. Ob das die Griechen waren, ob das die Römer waren, ob das irgendein anderes mächtiges Imperium war. In dem Moment, wo die Werte Gottes verdreht werden, wo das Böse gut geheißen wird und wo das Gute schlecht geheißen wird, wo Perversion salonfähig ist. Perversion hat es von einzelnen Leuten immer gegeben. Aber was jetzt neu ist, es wird als schick, es wird als in, es wird als Mode, es wird als wunderbar, es wird als Trend, es wird als normgebend hingestellt. Und an diesem Punkt ist genug. An diesem Punkt ist genug. Und entweder Gott findet ein Priestervolk, durch das er Segen bringen kann und das Feuer Gottes, das Feuer seiner Heiligkeit auf das Land. Oder wir steuern einer Katastrophe zu. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Und insofern ist es fantastisch, dass wir auf den Heiligen Geist hören, dass wir dieses Wochenende haben mit diesem Thema zurück zu diesen Wahrheiten. Und sie umfassender und ausgeglichener und in der Balance mit allen anderen notwendigen Wahrheiten zu betrachten. Fantastisch. Und ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, dass ihr so viel wie möglich davon mitnehmt, die Sessions, die ihr nicht mitnehmen könnt, holt euch die Kassetten, schreibt mit, geht dann darüber, betet, vergleicht das mit eurer Bibel, lasst uns auch in den praktischen Anteilen wirklich mitmachen, lasst uns nicht nur einfach so distanzierte Zuhörer sein, ich bitte euch, lasst uns jetzt zusammen, steht einmal auf, zu zweit, wir beten jetzt. Sag Gott, in diesem Wochenende rede zu mir. Und wenn es nötig ist, erschütter mein Leben. Bring mich in die Realität, du Geist der Wahrheit. Zerschlage alles, was selbstgemacht ist, was Menschenwerk ist. Erschüttere mich. Das, was echt ist, wird bleiben. Stell mich auf den Fels der Ewigkeit. Stell mich auf das wahre, unveränderliche Wort. Okay, ich sage, steht auf, bitte. Finde einen neben dir und lass uns zusammen beten. Wir sagen, wir sind bereit. Komm, Heiliger Geist, mach das Wort scharf. Triff mein Herz. Nimm alle verkehrten Entschuldigungen, alle verkehrten Dinge, hinter denen ich mich verstecke. Oh, meine eigenen Ideen, meine eigenen Anschauungen. Heiliger Geist, mach das Wort scharf und lebendig. Lass es kraftvoll in mein Leben kommen. Lass es ermutigend in mein Leben kommen. Und ich sage Gott, ich will hören. Ich will hören. Und ich will tun. Ich will Hörer sein und Täter sein. Ich will nicht einer sein, der sich selber betrügt und nur da sitzt und hört. Ich will Täter sein des Wortes und dadurch selig sein. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Wir danken dir. Halleluja. Und du darfst alle unsere Gedanken auf den Prüfstand stellen. Wunderbarer Gott, prüfe unsere Gedanken. Und was nicht in Übereinstimmung ist mit deinem Wort, wir sagen dir schon jetzt, wir werfen es über Bord. Wir werfen es über Bord. Wir wollen mit dir gehen. Wir wollen verändert werden. Herr, wir sehnen uns nach Veränderung. Und Veränderung kommt durch deinen Heiligen Geist. Und kommt durch die Kraft deines Wortes. Und dafür sind wir bereit, heute Abend und morgen und Sonntag früh. Tu du dein Werk in aller Klarheit, in aller Freiheit. Tu dein Werk. Tu du dein Werk. Lass uns sein, was wir sein sollen. Für dich, oh Gott. Wir danken dir. Wir danken dir. Halleluja. 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 Amen. Amen. Dieses Gebet ist erhört worden. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Lass uns die Bibel aufschlagen und wir starten. Epheser Kapitel 6. Und ich möchte beginnen heute Abend mit unserer Situation, mit der Realität, mit dem Wesen des Konfliktes, in dem wir alle uns befinden. So, wenn du mitschreiben möchtest, dass, die Überschrift könnte lauten, das Wesen des Konfliktes. Epheser Kapitel 6, bitte. Ich lese einmal ab Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Machthaber der Bosheit in der Himmelswelt. Mein Schwerpunkt ist jetzt am Anfang, weil ich über die Natur des Konfliktes, das Wesen des Konfliktes sprechen möchte. Unser Kampf, lass mich einmal den Vers ein bisschen verkürzen und die Dinge jetzt weglassen, auf die jetzt nicht das Fokus ist. Ich werde sicherlich nochmal darauf zurückkommen und auch erklären, warum Paulus das so betont. Unser Kampf ist gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistigen Machthaber der Bosheit in der Himmelswelt. Es ist hier und durch die ganze Bibel, wenn wir nur erstmal wirklich ein Auge dafür haben, es ist diese starke Betonung da, auf diesem Planeten als Mensch zu leben, bedeutet, in einem Konflikt zu stehen. Bedeutet, sich zu bewegen auf einem Schlachtfeld. Und es ist das Schlachtfeld, wo gekämpft wird, Licht gegen Finsternis, Lüge gegen Wahrheit. Und jeder Einzelne, sogar auch die, die nicht gläubig sind, die Jesus nicht kennen, sie sind betroffen von dieser Schlacht. Aber ganz besonders wir, die wir sagen, wir gehören Jesus. Wir sind die Familie Gottes. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Herausgeretteten. Wir leben in dem Reich Gottes. Aber hier auf dieser Erde ist ein Konflikt. Und wir müssen das Wesen dieses Konfliktes verstehen. Und wir müssen die Herausforderung, die damit verbunden ist, akzeptieren. Unser Kampf. Gott sagt, du hast einen Kampf. Wir alle zusammen haben einen Kampf. Du stehst in einem Kampf, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Ob du sagst, es entspricht nicht meiner Natur. Ich bin mehr so ein lieber, netter Mensch, wirklich. Ich bin so sanft, ich könnte nicht an meiner Fliege an der Wand was zuleide tun. Und weißt du, dieses mit dem Kämpfen, das passt nicht zu mir. Wenn ich mich dafür öffnen würde, irgendwie meine schöne Persönlichkeit könnte Schaden nehmen. Gott sagt, ich habe dich erkauft, du gehörst mir. Und wenn du mir gefallen willst, dann wirst du leben nach dem Buch, das ich dir gegeben habe. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt, ob Kampf dir Spaß macht. Ich habe nicht danach gefragt, ob das deiner Persönlichkeit entspricht. Mein höchstes Ziel, sagt Gott, ist nicht, deine schöne Persönlichkeit zu erhalten. Mein höchstes Ziel ist, dich zu einem Menschen zu machen, mit dem ich arbeiten kann, der für mich da ist. Dazu habe ich dich gerufen. Und deine erste Aufgabe ist, zu erkennen, Gott ist Gott. Zu erkennen, Gott ist dein Gott. Und was immer er sagt in seinem Wort, es ist wichtig und richtig und Maßstab für dich. Gott hat nicht gefragt, wie findest du das? Er sagt, ich bin Gott, ich sage euch, wie die Dinge sind. Und wenn ihr damit übereinstimmt, dann kommt ihr vorwärts und dann seid ihr die Gesegneten. Wir haben einen Kampf. Wir alle stehen in einem Kampf. Und da sind Mächte der Finsternis. Und das Problem ist, dass wir sie nicht sehen. Das Problem ist, dass wir aufgewachsen sind in einer Kultur, die so stark das Sichtbare betont und sogar mit Vehemenz das Unsichtbare leugnet. Zumindest das Unsichtbare der Bibel. Den unsichtbaren Hokuspokus von New Age kannst du ruhig mitnehmen, da hat keiner mit Probleme. Aber sobald du sagst, es gibt einen Gott auf dem Thron und sein Name heißt Jesus und es gibt einen besiegten Teufel und es gibt Dämonen, in dem Moment steht der Humanismus auf und sagt, du bist ja von gestern. Nein, wir sind nicht von gestern, wir sind von morgen. Wir haben nämlich schon die letzten Seiten des Buches gelesen. Wir sind die von morgen. Wir sind nicht die von gestern, wir sind die von morgen. Wir bereiten uns heute vor, dass das Morgen kommen kann. Und das Morgen ist, Jesus wird wiederkommen. Und es wird einen neuen Himmel geben, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Oh, es wird Gerechtigkeit sein. Es wird nicht mehr sein, dass die Bösen herrschen und die Armen ausbeuten und kaputt machen und unterdrücken und all diese Seelenverkäufer und all das. Es wird nicht mehr sein. Es wird ein neuer Himmel sein. Eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. In der nicht mehr der Hass triumphiert. Eine neue Erde wird kommen. Eine neue Menschheit wird kommen. Sie wird kommen, sowieso. Aber wir als Volk Gottes, wenn wir unseren Platz einnehmen, unsere Verantwortung auf uns nehmen, die Gott auf uns legt. Und wir sagen, Gott, zerstöre diesen engen Horizont. Zerstöre meine Sicht, die gerade mal bis zu meinem Gartenzaun geht. Lass mich doch heranwachsen als Sohn und als Tochter, der Anteil nimmt und der mitträgt an dem, was du trägst. Der kämpft für das, wofür du kämpfst. Das ist Gottes Sehnsucht, dass Menschen heranwachsen. Nicht immer so ich, meiner, mir, mich. Sondern Gott, was willst du? Was kann ich tun für dich? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich ein breites Werkzeug in deiner Hand sein? Wie kann dein Wille durch mein Leben geschehen? Gott sehnt sich danach, dass wir anfangen, diese Art von Fragen zu stellen, dass wir anfangen, uns immer tiefer und immer mehr in seine Hände, in seine Wahrheit fallen lassen. Und alles eigene beiseite lassen und nie aufhören zu fragen, Gott, gibt es da noch Begrenzungen? Gibt es noch Dinge, die ich mir selber auferlegt habe, die andere mir auferlegt haben, die meine Gesellschaft oder die christliche Prägung Europas oder irgendwer sonst mir auferlegt hat, was aber nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Wenn wir so beten, wir wachsen heran, wir werden Söhne und Töchter, mit denen Gott rechnen kann. Und Gott sucht so sehr. Er sucht solche, mit denen er sein Werk tun kann. Die herausgekommen sind aus diesem Ziel, ich brauche die Gemeinde, damit es mir gut geht. Ich komme in die Versammlungen, damit ich gesegnet werde. Ich bete, damit ich ein bisschen Licht und Hoffnung und Trost und Ermutigung habe und Power habe, irgendwie die Woche zu überstehen. Gott gibt dir Kraft, die Woche zu bestehen. Aber Gott sagt, wann werde ich Söhne und Töchter haben? Söhne und Töchter, die mehr wollen, als nur die Woche überstehen. oder irgendwie es noch schaffen bis zur Entrückung. Die mehr wollen. Sie sagen, Mensch, ich habe verstanden, ich bin ja erlöst, um nicht mehr für mich selber zu leben, sondern für ihn zu leben. Und in dem Moment, oder je mehr das uns dämmert, je mehr wir in diese Realität hineinkommen, werden wir spüren, was da für ein Konflikt um uns tobt. Wenn du Gläubige triffst oder vielleicht selber einer bist und er sagt, kämpf mit dem Feind, Widerstand, Angriffe vom Feind. Sag mal, ist das noch normal, wie du lebst? Ist das nicht alles ein bisschen überkandidelt? Ist das nicht irgendwie ein bisschen alles seltsam? Wenn du nicht weißt, was Angriffe des Feindes sind und was Gegenangriffe von deiner Seite in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Wortes Gottes sind, und wenn du nicht weißt, was Siege sind und Durchbrüche über den Feind, dann nur deswegen, weil du noch ein kleines Kind bist, was gepempert und gewickelt und gehetzelt wird und was bei jedem Schreien gleich die Flasche kriegen muss. Und wenn du ein paar Wochen gläubig bist, Gott sagt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du 30 Jahre alt bist und du brauchst immer noch die Pampers und dir tut irgendwas weh und dir drückt es und du brauchst die Flasche, die Eltern werden sagen, es ist an der Zeit, dass wir uns Sorgen machen um unser Kind. Wir sollten einen Arzt konsultieren. Amen. Es ist Zeit, dass wir heranwachsen. Heranwachsen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, meinen Platz einzunehmen. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, verfügbar zu sein, sich ihm hinzugeben. Da ist ein Konflikt, da sind Mächte der Finsternis. Und Paulus sagt, wir haben gegen sie zu kämpfen. Und er hat nicht gesagt, das trifft mehr so die cholerisch, emotional aktiven, extrovertierten Typen. Die Melancholiker und die leicht Depressiven und die Softies sind ausgenommen. Er sagt, wir, wer ist wir? Alle, die den Namen des Herrn anrufen, haben zu kämpfen. Alle. Du hast zu kämpfen. Sagst, ja, wie, wo, wer denn? Ich sehe nichts. Komm später. Erst musst du die Herausforderung annehmen. Du sollst kämpfen. Und Gottes Wort wird uns Aufschluss geben. Gottes Wort wird uns Verständnis geben. Das sind zwei Extreme. Ein Großteil der Christen lebt so, als wenn es die Realität des Bösen, die Welt der Finsternis, Mächte, wie sie hier beschrieben werden, die über Ländern, über Regionen, über Städten, über Gemeinden sind und über Gruppen von Gläubigen, als wenn es sie überhaupt nicht gibt. Sie leben und diese Realität hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Sie können jahrzehntelang leben. Sie sagen, das ist in der Bibel, ich weiß das wohl, aber wenn ich sagen sollte, wo, an welcher Stelle das eine Bedeutung in meinem praktischen Leben hat, sie könnten keine Antwort geben. Ein Großteil der Christen hat diese Idee, wenn ich den Teufel ignoriere, einfach so tue, als wenn sie nicht gibt, einfach mich nicht damit beschäftige, einfach nicht zur Kenntnis nehme, was das Wort Gottes über ihn sagt. Wenn ich einfach da hübsch, brav in meiner Gemeinde, auf meinem Platz bin, ja nicht auffalle, ja nicht irgendwie aus der Reihe tanze, ja nicht irgendwie sage, ich will jetzt etwas Großes, etwas Gewaltiges tun für meinen Gott, einfach nur hübsch, bescheiden und wie wir meinen, demütig zu sein. Zum Vorangehen haben wir einen Pastor, den bezahlen wir ja, der soll das doch tun. Und wir denken, ja nicht zu forsch, ja nicht zu stark nach vorne gehen, ja nicht so tun, als wenn wir es ernst meinen. Der Teufel könnte uns dann sehen. Er hat dich schon längst gesehen. Und wenn du diese Haltung hast, er hat dich mit einem religiösen Geist des Kirchenschlafs gesegnet. Das ist die Wahrheit. Wenn du nicht brennst und kämpfst für das Reich Gottes, dann bist du weit weg von neutestamentlichen Realitäten Und du musst umkehren, wenn du Gott gehorsam sein willst und wenn du Gott gefallen willst. Du musst umkehren. In Römer 12 heißt es, sei brennend im Geist. Wenn du nicht brennst für Gott, wenn da kein Verlangen ist bei dir, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Kraft, dein Geld dafür zu geben, dass Gottes Reich hier auf Erden wächst, bist du tot. Einfach tot. In deiner Religion. Das ist nicht die Aufgabe von ein paar Missionaren und einem Anbetungsteam und einem Verkündiger des Wortes. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, zu kämpfen. Und Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten, dein Reich komme. Er hat nicht gesagt, gebt das Gebet dem Priester, damit er es jeden Tag beten kann. So sollt ihr beten, dein Reich komme. Das heißt, er sagt, die mir nachfolgen, die nach meinem Namen sich nennen, die zu mir gehören, sie haben eine Leidenschaft. Sie kämpfen und arbeiten und ringen und bezahlen dafür. Mit ihrer Kraft, mit ihrem Geld, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit Emotionen, mit vielem anderen. Sie bezahlen dafür, dass das Reich Gottes kommt. Es kommt nicht von alleine. Und ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, und ich weiß nicht, wie viel ihr Vergleichsmöglichkeiten habt und Informationsmöglichkeiten. Aber wenn wir realistisch hineinschauen in die Situation in der Welt, was Gott tut, was Gott in vielen anderen Ländern tut, was Gott in Asien tut, was Gott in Afrika tut, was Gott in Südamerika tut, sogar in den USA, dann müssen wir eins leider feststellen. Der Abstand zwischen uns hier in Mitteleuropa, das ist Deutschland, Belgien, Dänemark, ein paar andere Länder, zwischen uns, Mitteleuropäer, und dem, was Gott weltweit tut, ist rapide angewachsen. Ist rapide angewachsen. Wir sind bei weitem schon längst das Schlusslicht. Bei weitem. Und Gott hat machtvolle, apostolisch, prophetische und andere Dienste in Asien, in Afrika, in Südamerika hervorgebracht, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und sie leben in Realitäten. Die sind so jenseits dessen, was wir als normal bezeichnen. Und als eine dicke Decke der Lähmung, des Unglaubens, der Schläfrigkeit, der Erwartungslosigkeit, die der Feind über unser Land getan hat und ganz besonders über die Christen. Das ist einer der Wege, wie er gegen uns kämpft. Er bringt eine Atmosphäre des Unglaubens, dass wir dieses komische Gefühl haben, ja, ich weiß, es steht in meiner Bibel. Ich kann das lesen, Epheser 6, ich sehe das. Das muss wichtig sein. Ich sehe es an vielen anderen Stellen in der Bibel. Aber es kommt mir so fremd vor. Es kommt mir so unreal vor. Es kommt mir so substanzlos vor. Wenn ich versuche, das zu ergreifen, es rinnt mir zwischen den Fingern weg. Da ist nichts, da bleibt nichts übrig. Das ist einer der gewaltigsten Tricks des Teufels. Leuten das Gefühl zu geben, hallo, ich bin gar nicht da. Macht euch keine Sorgen. Das ist der Angriff des Feindes im Westen. In der dritten Welt ist ganz anders. Und ich denke, ihr habt inzwischen begriffen, dass hier Westen ist. So weit sind wir schon gekommen, ja? Wenn ich von Westen rede, ich rede nicht von Westerstand oder Osterstand, ich rede von Europa und ich rede von Asien. Das ist für mich Osten und hier ist Westen, okay? Das nur, um das klarzustellen, dass wir keine geografischen Verwicklungen irgendwie kriegen. Und der Teufel wirkt in vielen anderen Ländern mit Gewalt, mit Einschüchterung, mit Blutvergießen, mit Krieg, mit Mord, mit furchtbaren Dingen. Aber hier im Westen, wir haben sein Wesen. Da sind seine Werke, aber hier ist sein Wesen. Und was ist sein Wesen? Ignoranz, Arroganz, Stolz, Besserwisserei. das Wesen des Teufels. Sich zu erheben gegen Gott, Gottes Wort, Gottes Realität zu leugnen. Das ist, was wir hier haben. Das ist, was der Feind tut. Und er gibt reichlich, teilte aus, Wolken des Unglaubens, sodass man predigen kann und die Leute sagen, ja, schon, aber. Und es fehlt der Punkt, wo Menschen es ergreifen und wo sie dranbleiben. Du kannst irgendwo hingehen und kannst irgendwie in der Kraft des Heiligen Geistes einen Durchbruch sehen und du kommst ein Jahr später wieder und man ist genauso wieder da. Das ist nicht hier der Fall. Ihr seid wirklich in diesem halben Jahr wirklich in neue Dinge hineingegangen. Ich beglückwünsche euch. Das ist fantastisch. Aber damit ihr nicht aus der Übung kommt, mit diesen Wahrheiten hier wird es neue Konfrontation mit dem religiösen Geist geben. Wenn der religiöse Geist etwas nicht mag, dann zu hören über den Teufel, zu hören, wer der Teufel ist, wie er arbeitet und dann noch die Zumutung, du sollst aufstehen und du sollst kämpfen, das ist so viel für den religiösen Geist. Und wenn wir das hier gut entfalten und studieren im Wort Gottes und anwenden, danach wird es ein paar Schlachten geben, die es davor noch nicht gegeben hat, das glaubt mir. Ja, Halleluja. Aber lass uns bei aller Begeisterung auch nüchtern sein. Lass uns nicht sagen, ja, wer ist der Teufel? Das ist das andere Extrem. Das eine Extrem ist, ihn zu negieren und zu sagen, wenn wir gar nicht uns damit beschäftigen, haben wir den größten Vorteil und alles ist schön. Und das andere Extrem, ja, wer ist denn der Teufel? Er ist besiegt. Wir haben früher, vor 10 Jahren, wir haben Witze gemacht. Die Schriftstelle, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wir haben gesagt, ha, 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 der Löwe brüllt. Ja, aber der Löwe brüllt und warnt die Beute. Und sie kann davon rennen. Wie schön dumm ist er doch. Aber in den Jahren, ich habe den zweiten Teil gesehen, er rennt umher und sucht, welchen er verschlinge. Und ich habe viele, die einmal mit uns gegangen sind und die gebrannt haben und die vorne waren in der Entwicklung Gottes, in den letzten 10 Jahren fallen sehen. Nicht einen, nicht zwei. Der Teufel ist besiegt, aber nur in einer engen Hingabe unter Christus kannst du diesen Sieg ausüben. Und du weißt ganz genau, das ist nicht eine Zeit, Witze zu machen und ihn zu verspotten. Du hast kein Recht, ihn zu verspotten. Du hast kein Recht, ihn zu beschimpfen. Wenn ich manchmal junge Gläubige sehe und im Gebet, sie beschimpfen den Teufel, ich denke, ei, gib diesem Bruder Weisheit. Hilf ihm, dass er nicht zu arg verprügelt wird. Außerhalb des Schutzes Gottes und der Schutz Gottes ist Gehorsam gegenüber seinem Wort. Außerhalb des Schutzes Gottes ist der Teufel ein überaus ernstzunehmender Feind, der uns allemal überlegen ist. Lass uns wegkommen von diesen Witzen, er hat einen Gehirnschaden, er ist nicht ganz dicht und er ist nicht normal und hohoho, wir sind in Christus. Lass uns nüchtern sein. In Christus haben wir alle Chance, in die Freiheit zu kommen und dann die Kraft des Heiligen Geistes zu nehmen und andere frei zu machen. Und das ist deine Aufgabe. Du hast diesen doppelten Segen wie Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du sollst die Freiheit in Christus erleben. Du sollst den Sieg über die Mächte der Finsternis, über alles, was dich versklaven will, erleben. Aber damit ist nicht Schluss. Dann geh hin und befreie andere. Setz andere frei. Durch die Salbung, die Gott dir gegeben hat, durch das Wort Gottes aus deinem Mund, setzt du andere frei. Und indem du es tust, wird deine Autorität wachsen. Und deine Effektivität. Und du wirst nicht nur mit Einzelnen zu tun haben, sondern mit mehreren, vielleicht mit einem Hauskreis, mit einer Gemeinde, mit Gemeinden. Es geht voran, es wächst. Und Gott will, dass Priester aufwachsen, die vor Gott eine Autorität übernehmen können für unser Land. Das ist, was Gott haben will. Und wir müssen gelehrt sein, wir müssen nüchtern sein und wir müssen realistisch sein. Der Teufel hat es auf uns abgesehen. Er ist nicht harmlos, sondern er sucht, welchen er verschlingen könne. Und ich denke, wenn du schon ein paar Jahre im Geschäft bist, dann kennst du auch Leute, die einmal mit Jesus gegangen sind, aus ganzem Herzen. Die in jedem Gebetsabend waren, die gebrannt haben, die gefastet haben, die gekämpft haben, die geglaubt haben an einen Durchbruch im Land. Und heute sind sie weit weg. Und heute leben sie auf eine Art und Weise, wie sie niemals geglaubt haben, dass sie leben würden. Alle, die schon ein paar Jahre Christen sind, kennen solche Leute in ihrer Umgebung. An irgendeiner Stelle hat der Feind sie auf eine Seitenstraße gebracht, auf eine Seitenschiene, hat sie weggebracht. Und heute sind sie nicht länger Teil von Gottes Antwort, sondern Teil von Gottes Problem. Und Gott sucht so händeringend Menschen, die vorangehen, die mit der Wahrheit, die er jetzt aktuell beleuchtet und die er groß macht und die er in unser Herz hineingeben will, die damit gehen, die damit umgehen, die das in ihr Leben nehmen, für die Gemeinde nicht ein kleines Hobby neben vielen anderen wichtigen Interessen ist, so ein bisschen am Sonntag geben wir dem lieben Herrgott auch noch ein Stündchen, warum auch nicht, wir sind doch ordentliche Leute. Mit dieser Mentalität kommen wir nicht mehr weiter. Wir brauchen kein Christsein, was 2 oder wenn wir progressiv sind 3 oder wir sind noch dynamischer 4 Veranstaltungen pro Woche besucht. Was wir brauchen, sind Jünger, die unter der Herrschaft Jesu 7 Tage die Woche pro Tag 24 Stunden leben. Das ist, was wir brauchen. Das ist das Einzige, was uns helfen wird, herauszukommen. Autorität wird freigesetzt, wenn wir wahr sind, wenn wir echt sind, wenn wir aufhören zu spielen. Dann wird Autorität freigesetzt. Und da ist eine Decke von Lähmung und von Unglaube, die sagt, ja, ich weiß, das steht im Wort, aber es ist nicht real, es ist nicht klar, es steht nicht vor mir, es sind nicht Realitäten, mit denen ich wirklich umgehe. Ich sehe so, wie durch eine verschmierte Scheibe, irgendwie Umrisse, irgendwie ja, aber nicht klar. Und nur auf der Grundlage des Wortes Gottes, wo wir Schritt für Schritt nachvollziehen und mitgehen und uns verändern lassen, gemäß dem, was er uns zeigt, werden wir klar werden. Wird dieser Film, diese Decke über unserem Leben weichen. Und wir fangen an, unseren Platz einzunehmen. Wir fangen an, diesen Gebetsgeist zu empfangen. Und wir fangen an, Raum zu machen für den Heiligen Geist, dass er durch uns arbeitet, wie Paulus das gesagt hat. Und dann fangen wir an, Partner Gottes zu sein in diesem Kampf, wo es um diese Decke der Lähmung und des Unglaubens geht über unserem Land. Die Ewigkeit, dass da ein Gott ist, dass es ein Gericht gibt, dass es eine Verantwortung gibt vor Gott, ist noch nicht einmal den allermeisten Christen wirklich klar, wie viel weniger den Menschen draußen. Wie viel weniger den Menschen draußen. Der Teufel hat eine Vernebelung gebracht und die ganze Betonung ist, schau auf das, was vor Augen ist. Genieße das, was du genießen kannst. Das Leben ist kurz, hau auf die Pauke, lass die Sau raus, wie auch immer. Aber genieße, nimm mit, was du kriegen kannst. Denke nicht an morgen, morgen bist du tot. Das ist die Mentalität, die normal geworden ist in unserem Land. Und das ist vor 50 Jahren nicht so gewesen. Wenn vor 100 Jahren jemand, der gar nicht unbedingt brennender Nachfolger ist von Jesus, wenn vor 100 Jahren jemand öffentlich ausgesprochen hätte, was heute normales Gedankengut der Bevölkerung ist, die Leute hätten ihn für vollkommen extrem und gotteslästerlich gehalten. Und es ist so wichtig, dass wir im Wort gegründet sind. Und es ist so wichtig, dass wir diesen kurzfristigen Blick aus unserem Leben verbannt haben und dass wir eine Langzeitperspektive haben. Als ich junger Christ war, hat ein lieber alter Bruder gesagt, schön und gut mit eurer charismatischen Bewegung, aber ihr habt ein Problem. Ihr seid geschichtslos. Und ich habe nicht verstanden, wovon er geredet hat. Aber jetzt, 25 Jahre später, die Männer Gottes, die wir gehabt haben und die bahnbrechende Pioniere waren, sie gelten nicht. Wir schauen auf die Helden von Übersee, aber wir begreifen nicht das Erbe in unserem Land. Wir sehen nicht die geistliche Bedeutung eines Martin Luther, der bereit war, für die Wahrheit sein Leben zu geben, der bereit war, alleine mit ein paar Offenbarungen, die Gott ihm gegeben hat, gegen den Rest der christlichen Welt zu stehen. Und gesagt, lieber sterbe ich, als dass ich widerrufe. Und als er seine Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat, dass die römisch-katholische Kirche wurde bis in ihre Grundfesten erschüttert von einem kleinen Mönch, der bereit war, lieber zu sterben, als der Wahrheit zu widerrufen. Wo ist das heute? Wo ist die Respekt? Wo ist diese Sehnsucht? Gott, das hat es einmal gegeben in Deutschland. Erwecke dieses Erbe wieder. Mach uns zu solchen Leuten, die so stehen für die Wahrheit. Wir haben überhaupt keine Wertschätzung. Ich sage nicht, alles, was Luther gemacht hat, ist in Ordnung gewesen. Wenn einmal die Kirchengeschichte geschrieben wird, nicht alles, was du gemacht hast, wird in Ordnung sein. Er hat eine Menge dummes Zeug gemacht. Aber er hat den Mut gehabt, mit der Offenbarung Gottes voranzugehen gegen ein religiöses System. Wie kommt es, dass in charismatischen Kreisen Dietrich Bonhoeffer nicht gilt? Wie kommt das? Er ist einer der wenigen Figuren, die wirklich gestanden haben für die Wahrheit. Nebenbei bemerkt, in Klammern, wenn ich das einmal hier einfügen darf, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich hier in einer Baptistengemeinde predige, ich weiß auch, manche Leute sind von außerhalb oder so, aber ich bin der festen Überzeugung, einer der Hauptgründe, warum es keine bahnbrechende, durchschlagende Heiliggeisterneuerung in eurem Bund gibt. Und ich hoffe, weil ihr drin seid, dass ihr noch euch damit identifiziert. Und das ist richtig und das ist gut so. Es ist Gottes Plan, dass ihr drin seid. Und das ist richtig so. Ich sage nicht, stimmt mit allem überein, was da gelehrt und gesagt wird. Stimmt mit Gott überein. Aber ihr seid Teil dessen und überlegt, was das bedeutet. Einer der Hauptgründe, warum es keine bahnbrechende Heiliggeist-Erneuerung gibt, und was stünde dem im Wege? Man hat keine festgelegte Theologie. Man hat kein festes Schema, wo man sagt, also so sind wir. Man hält die Taufe hoch. Na Halleluja, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist fantastisch. Ist ja nichts Schlechtes daran. Einer der Hauptgründe ist das Versagen des Bundes der Baptisten im Dritten Reich. Dass es meines Wissens nach bis zum heutigen Tage niemals mutig angesprochen worden. Es hat keine Abkehr von dieser anpasslerischen Haltung gegeben. Und wenn heute etwas eure Bewegung kennzeichnet, dann ist es die Haltung der Menschengefälligkeit und der Anpassung. Das sage ich nicht aus Lieblosigkeit oder aus Besserwisserei. Ich komme, um Wort zu bringen, das hilft. Das Bahnbrechen. Ich habe überhaupt gar nicht vorgehabt, das überhaupt zu erwähnen. Aber ich habe ein hochinteressantes Buch gelesen, Die Freikirchen im Dritten Reich. Und dieses Buch hat mich zutiefst schockiert. Und da wurden führende Männer von den Methodisten, von den Baptisten und von anderen Freikirchen erwähnt. Und du kannst dort lesen, Zitate, Ausschnitte aus Festreden und so weiter. 44, als das Volk schon kapiert hat, der Krieg ist verloren. 44 war klar, die Sache ist zu Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Haben geistliche Leiter Lobeshymnen auf Adolf Hitler geschwungen und geredet, dass dir nur kotzübel werden kann. Kotzübel. Und wenn wir Priester sind, dann zeigen wir nicht mit dem Finger, wir nehmen die Sünden der Vorfahren, wie Daniel, wie Nehemia, wir nehmen die Sünden als seines unser, wir bringen sie vor Gott und wir sagen, Gott, vergib uns diesen Götzendienst, vergib uns diese unglaublichen Dinge, vergib uns, nimm diesen Fluch von uns, den wir da auf uns geladen haben. Das ist, was wir tun. Wir sagen nicht, was die da gemacht haben, sondern wir stellen uns dazu. Wer weiß denn, was wir gemacht hätten in dieser schwierigen Zeit? Mit so wenig Mumm in den Knochen, wie wir heute haben. Was hätten wir damals gemacht? Wo wären wir da gewesen? Lass uns nicht mit dem Finger zeigen. Sondern Gott, erbarme du dich. Erbarme du dich. Gib du uns einen Mut zur Wahrheit, wie Luther sagte, wie Bonhoeffer sagte. Wie kommt es, dass der Vertreter der einzigen wirklichen, bahnbrechenden, markanten und ausdauernden Ausgießung des Heiligen Geistes, Graf Nikolaus von Zinzendorf, dass er fast gar nicht bekannt ist in der charismatischen Christenheit. Wie kommt es? Jetzt kommen die Amerikaner und sagen, schaut doch mal, was für ein Erbe ihr habt. Sie kommen und sie buddeln die alten Knochen wieder aus, geistig gesprochen. Aber frag einmal Charismatiker, wer ist Graf von Zinzendorf? Hä? Niki Lauda kenne ich. Wir sind geschichtslos. Und wir haben den Kontakt zur Realität verloren. Wir begreifen nicht, was heute in den Zeitungen steht, was Leute heute reden auf dem Markt. Vor 20 Jahren nur, und ein paar von euch sind doch gar nicht so jung. Überlegt doch mal. Vor 20 Jahren diese Dinge, die heute allgemein genannt und als ordentlich und in Ordnung genannt werden. Vor 20 Jahren, es wäre absolut undenkbar gewesen, solche Meinungen, solchen Schmutz, solche Perversion öffentlich auch nur zu nennen, geschweige denn zu zeigen. Aber 20 Jahre später, und wenn du heute deinen Mund auftust und sagst, das ist der Standard Gottes, sagen, Bruder, ist noch alles in Ordnung bei dir? Hast du irgendwie die Zeit verschlafen? Bist du irgendwie rückwärts gereist in der Zeitmaschine? Noch hinter der Zeit zurück. Wir vertreten heute, was die anderen noch vor 10 Jahren vertreten haben. Nein, wir vertreten heute, was Gott vor 3000 Jahren vertreten hat. Und was er in alle Ewigkeit immer noch vertreten wird. Wir sind nicht die von gestern, wir sind die von morgen. Und wir müssen, wenn wir Gott nachfolgen, zur Wahrheit stehen. Und wir müssen anschauen, was in unserer Gesellschaft passiert. Wir dürfen nicht hinter unseren Kirchenmauern sitzen und sagen, was geht uns die Welt an. Gott möchte, dass wir aufwachen. Gott möchte, dass wir diesen Kampf begreifen. Der Teufel geht umher und er sucht, wen er verschlingen kann. Lass mich aus einem Buch lesen hier. Und das ist nicht Einschüchterung, das ist nicht irgendwie Panikmache, sondern es ist nur, damit wir die Situation sehen, wie sie wirklich ist. Ich lese hier aus einem fantastischen Buch, das leider vergriffen ist, aber man kann es noch bekommen. Nicht mit Fleisch und Blut, Larry Lee. Du sollst folgende Tatsache heute noch in dich einsinken lassen. Satan wütet und sucht nach einer Gelegenheit, dich zu vernichten. Er ist nicht bloß der Widersacher, sondern dein Widersacher. Er ist nicht bloß der Feind, sondern dein Feind. Er ist nicht bloß der Lügner und der Dieb, sondern derjenige, der dich anlügt und dir weismachen will, dass alles gut gehen wird, wenn du dich nur schön ruhig verhältst und jedem Konflikt aus dem Weg gehst. Er ist der Dieb, der dich reinlegen will. Er kommt, um dich zu zerstören. Er ist nicht nur ein Teufel, sondern er ist hinter dir her. Und er will dich lahmlegen. Er will verhindern, dass du Teil von Gottes Antwort wirst. Er will verhindern, dass du lernst, deine Waffen zu gebrauchen, deine Verantwortung wahrzunehmen. Er will dich ausschalten. Manchmal wir denken so, ja, da ist der Teufel, wenn er was macht in unserer Gemeinde, wahrscheinlich irgendwie quält er den Pastor und hindert ihn am Beten und das ist alles, was er tut. Jeder, der gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen, ich will den Willen Gottes tun, ich will in meine Berufung kommen, ich will nicht hier meine Zeit verschwenden, ich will nicht nur einfach kostbaren Sauerstoff vergeuden, sondern ich will hier effektiv für Gott wirklich leben. Jeder, der das einmal gebetet hat, ist eine Zielscheibe für den Teufel. Und der Teufel sagt, oh, auf den müssen wir besonders aufpassen. Der wird gefährlich. Das sieht so aus, als wenn der ausbrechen will. Aus der Normalität, aus dem Angepasstsein, aus dem Laufen mit der Masse. Das sieht so aus, als wenn der ernst machen will. Und du wirst markiert, unsichtbar markiert. Und der Feind ist hinter dir her, dich abzuschießen. Ich sage das nicht, um dir Angst zu machen. In Christus hast du perfekten Schutz. Und du musst keine Angst haben. Nirgendwo im Wort Gottes werden wir aufgefordert, Angst zu haben vor dem Teufel. Nirgendwo. Aber wir werden aufgefordert, realistisch zu verstehen, was will er. Paulus sagt, wir sind nicht unwissend über seine Absichten. So viele Gläubige sind nicht wissend. Neulich, ich traf einen gesegneten Mann Gottes, der wirklich einen starken Dienst hat. Und da sind schreckliche Dinge in seinem Leben. Und da gab es eine Phase, es ging alles schief. Und mit sehr seltsamen Dingen irgendwie kam seine Frau ins Krankenhaus. Sein Kind ist aus dem zweiten Stock gefallen im Haus. Und er kriegte furchtbare Krankheitssymptome. Alles ging schief in dieser Familie. Und ich sprach mit ihm. Und ich sagte, das ist der Teufel, Bruder. Wo sind deine Beter? Wo sind die Beter um dich herum? Da muss gebetet werden, da muss gefastet werden. Du bist angegriffen vom Feind. Und dieser liebe Mann Gottes, der Jesus wirklich liebt, aber eine gewisse Schlagseite hat, ein blindes Auge hat. Er sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich für den Teufel so wichtig sein sollte, dass er hinter mir her ist. Ich sage, Bruder, dein Kind fällt aus dem zweiten Stock. Deine Frau kommt in mysteriöse Umstände ins Krankenhaus und du hast auf einmal diese komischen Sachen. Begreifst du nicht, was hier passiert? Er konnte sich nicht vorstellen, dass er wichtig ist für den Teufel. Was ist das? Falsche Demut. Falsche Demut. Wenn du sagst, ich will den Willen Gottes tun und wenn niemand dich kennt, Jesus kennt dich und der Teufel kennt dich. Zieh dich warm an. Hallo. Bereite dich vor auf eine Schlacht und auf einen Sieg. Nicht nur auf die Schlacht vorbereiten, auf den Sieg vorbereiten. Paulus sagt, wenn wir kämpfen nach den Regeln, dann werden wir gewinnen. Nicht nur kämpfen, aber kämpfen nach den Regeln. Du musst lernen zu kämpfen. Du musst lernen zu verstehen, worauf kommt es an? Wie kann ich meinen Platz einnehmen? Wie kann ich diesen Nebelschwaden des Unglaubens entkommen? Diese Nichterwartung, dass ein solcher Unglaube in der westlichen Welt, dass die Kirche, die Gemeinde, das Volk Gottes jemals das sein würde, was die Propheten geweissagt haben. Das ist eine Vorstellung, ja, wir kämpfen uns so voran, wir krauchen so Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat. Wir machen das schon Jahrzehnte und wir sind tapfer dabei, im Kreis zu gehen. Und so wird es auch weitergehen. Nein, das ist nicht, was die Schrift sagt. Es wird eine herrliche Gemeinde geben. Es wird eine reine Gemeinde geben. Es wird eine einige Gemeinde geben. Die wird nicht charismatisch heißen, glaub es mir. Die wird nicht baptistisch heißen, die wird nicht pfingstlich heißen, die wird christlich heißen, weil sie Christus kennt und weil sie Christus nachfolgt und von sonst weiß sie nichts. Und die Leute sagen, ja, zu welcher Gemeinde gehörst du? Na, zu der Gemeinde des Herrn. Wie? Ja, aber welche Denomination? Was meinst du, Bruder, Denomination? Ich verstehe nicht. Wovon redest du? Ach ja, richtig, früher mal, Anfang des dritten Jahrtausends, da gab es noch Denomination. Richtig, ja. Mensch, wie hießen die damals auch? Habe ich vergessen, ist ja auch nicht so wichtig. Es wird eine Zeit kommen, wo wir wieder in biblische Dimensionen hineinkommen. Und jetzt ist die Zeit aufzuwachen und zu sagen, ja, der Wille Gottes muss geschehen, soll geschehen. Und ich will meinen Teil dazu tun und ich bin wichtig. Sei doch nicht so bescheiden und sag, ja, unsere Ältesten, die werden das schon machen. Was kann ich, kleines Kirchenlicht, denn schon tun? Was steht denn noch mehr in meiner Macht, als treu und brav meinen Platz zu wärmen? Ich habe eine Alternative für dieses langweilige Kirchenbankwärmen. Heiß zu werden für Jesus und ein Kämpfer für Wahrheit, für Gerechtigkeit zu werden. Einer zu sein, der die Unterwelt zum Fürchten und zum Zittern bringt. Halleluja. Ich garantiere nicht, dass du populär wirst. Dass du beliebt wirst oder bekannt wirst bei Menschen. Aber ich garantiere dir, der Himmel wird dich kennen. Und der Teufel wird mit Respekt deinen Namen nennen. Wenn du anfängst, ein Soldat Christi zu sein, wenn du anfängst, deine Herausforderung anzunehmen, wenn du anfängst zu tun, was die Bibel sagt, was ein Soldat Christi tut, er sucht Gott, er lebt für Gott, er setzt Prioritäten nach Gottes Herzen, er fastet, er kämpft, er nimmt Zeit für Gott, er ordnet seine Zeit neu, er verschwendet seine Zeit nicht, sondern er hat ein Ziel und er geht, ohne dass man dreimal pro Woche ihn in den Hintern treten muss. Er geht von alleine, weil ein Feuer in ihm brennt. Halleluja. Es ist möglich, da hineinzukommen. Es ist möglich. Und wir müssen uns danach ausstrecken. Wir müssen sagen, Gott, ja, ich sehe das im Wort. Paulus konnte sagen, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Wir lesen das einfach so, schöne Schriftstelle. Aber Mensch, überlege einmal, was das bedeutet. Er war so transformiert. Das Wort Gottes in seinem Leben wurde so Fleisch, dass die Sehnsucht des Vaters nach einer reinen Braut für seinen Sohn, diese Sehnsucht, dieser Eifer Gottes, hatte Wohnung genommen in Paulus. Und das war die Triebfeder, das war die Schubkraft seines Dienstes. Er brauchte nicht dreimal im Jahr eine kleine Heiliggeistinjektion auf irgendeine große Konferenz. Er bekam seine Energiezufuhr jeden Tag von oben. Er war angeschlossen an den lebendigen Gott. Christus wohnte in ihm. Und seine Sehnsucht war, dass die Leute heranwachsen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Nicht nur in mir, sagt er, in ihnen soll Christus Gestalt gewinnen. Dafür kämpft er, dafür betet er auf eine sehr, sehr intensive Art und Weise, die heute noch in den allermeisten Gemeinden verboten ist. Mit Geburtswehen arbeitet er. Er bringt im Geist etwas zur Geburt. Menschen, die heranwachsen, die stark sind in Christus. Und dann hat er Nachfolger gehabt, die er angeleitet hat, Christus nachzufolgen. Timotheus, Titus. Und er sagt an einer Stelle, Gott hat dem Titus Eifer ins Herz gegeben. Halleluja. Was er hatte, er hat geholfen, dass sein Titus in die Hufe kam und Titus bekam, was er hatte. Eifer vom Himmel. Man musste nicht dreimal anrufen, Titus, bist du noch auf der Spur? Folgst du Jesus noch nach? Ist noch alles okay? Betest du noch? Wann hast du das letzte Mal gefastet? Bist du noch rein? Was schaust du dir für Fernsehprogramme ein? Nein, Titus hatte Eifer von Gott in sich und er lief von alleine. Das ist die Sehnsucht der Pastoren. Die sind es müde, den Karren zu ziehen, weil sie sind nicht dafür gebaut. Hallo, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit, reif zu werden. Es ist Zeit, mündig zu werden. Es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen. Und es ist Zeit, zu erkennen, da ist eine Schlacht, da ist eine Konfrontation. Und ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehöre zu den Besiegten oder zu den Siegern. Entweder ich gehöre zu denen, die vorangehen, oder ich gehöre zu den Deserteuren. Entweder ich gehöre zu denen, die schlafen, oder zu denen, die wach sind. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder ich bin Teil von Gottes Antwort oder ich bin Teil von Gottes Problem. Egal wie schöne Lieder ich singen kann. Wir alle müssen eine Wahl treffen. Und wenn wir nicht aufstehen und den Widerstand des Feindes gegen unser Leben brechen, und du musst den Widerstand des Feindes gegen dein Leben brechen. Niemand wird es für dich tun. Und ich muss es für mein Leben tun. Und vielleicht hast du noch niemals Widerstand erlebt. Dann hast du nachher Gelegenheit zu sagen, ich will brennen. Ich will ein Soldat Christi werden. Ich will die Herausforderung annehmen. Ich will mich dem Einflussbereich und der Prägung und der Macht des Geistes dieser Welt entziehen, der immer nur mich ermutigt, an mich zu denken, der mich immer nur ermutigt, hübsch weiter zu schlafen, ja keine Ziele zu haben, ja nicht irgendwie entschieden zu sein, ja nicht irgendwie hingegeben zu sein. Das ist der Geist der Welt, der Geist der Lähmung. Sag, du weißt doch, wie viele Male du versucht hast aufzustehen, du weißt doch, wie das immer geendet hat. Und ich verspreche dir, es wird diesmal wieder so sein. Du bist nicht aus diesem Holz gemacht. Das ist nur für einen Reinhard Bonnke und Yonggi Cho. Das hast du nicht, das kannst du nicht. Du sagst, ja, stimmt, so viele Male bin ich gefallen. Es ist nicht wichtig, wie viele Male du gefallen bist, sondern bist du wieder aufgestanden und weitergegangen. Oder hast du im Sumpf der Niederlage deine Hütten gebaut und hast gesagt, eigentlich besiegt zu sein ist normal. Sklave der Sünde zu sein ist normal. Keinen Gebetsgeist zu haben ist normal. Keinen Glauben zu haben für die Zukunft der Gemeinde ist normal. Was ist normal? Wir sind heute so abgefallen. Wenn wir ein paar Leute sehen, die radikal Jesus nachfolgen, wir sagen, das ist doch nicht mehr normal. Was ist mit dem los? So weit sind wir schon gekommen. Wenn Leute sagen, ich bewahre meine Augen und was viele sich anschauen, ich schaue es mir nicht mehr an. Sie sagen, hey, sag mal, das ist doch ein bisschen krank, was du da machst, oder? Das ist doch wohl extrem. Ich fürchte, du bist gesetzlich. So weit sind wir gekommen. Wir sagen noch, unser Laodicea-Christsein, das ist das Normale. Und wenn da einer anfängt auszubrechen, und sagt, ich will zurück in Realität. Sag, Bruder, Realität, das ist, was wir haben. Mehr gibt's nicht. Es gibt mehr. Und Gottes Geist möchte uns die Augen auftun, dass wir armselig, nackt, blind und bloß sind. Und dass es Gemeinden, Dienste, Nachfolger Jesu gibt auf anderen Kontinenten. Die haben Dinge, wir würden es nicht glauben. Wir würden es nicht glauben. Gestern sprach ich mit jemandem am Telefon. Er kam von einem Einsatz wieder von Honduras, Mittelamerika. Und sagte, weißt du, ich habe eine 74-jährige Oma getroffen. Sie hat gerade einen Toten auferweckt. Eine 74-jährige Oma. Wir würden denken, was kann eine 74-jährige Oma noch tun? Ja, in Honduras offensichtlich eine Menge. Hier könnte sie noch den Kaffee ausschenken im Seniorenkreis, wenn sie nicht zu sehr zittert. Das ist alles, was wir ihr noch zutrauen. Wir haben keinen Platz in unserer Mentalität. Wir haben keinen Platz in unseren Gemeinden für Leute, die wirklich losgehen, die wirklich ihre Berufung ergreifen. Was können wir ihnen anbieten? Was können sie denn tun? Die Kanzel ist ja schon besetzt. Keyboard auch. Chor haben wir abgeschafft. Also was sollen wir denn noch mit denen? Also wir setzen sie hin und sagen, hört euch unsere schönen Predigten an. Genießt unsere spannenden Gottesdienste. Tut wenigstens so, als wenn es genießt und kommt nächsten Sonntag wieder. Und dann wundern wir uns, warum wir keine Kraft haben, Städte zu erschüttern. Dann wundern wir uns, warum die Leute verhungern in den Bänken. Keine Herausforderung ist da. Und diese Welt ist so des Normalen überdrüssig. Sie sucht Herausforderungen. Vor ein paar Tagen, wir sahen diesen Bericht von diesen jungen Leuten, die ihre Autos frisieren, 300 PS unter der Haube. Und sie fahren Rennen auf Leben und Tod. Sie machen die unglaublichsten Dinge. Und ihr Spaß ist, wenn die Polizei kommt und es richtig Stimmung gibt. Dann blühen sie auf, dann kommt der Adrenalin mal wieder in Schwung. Dann sagen sie, hey, ich lebe noch. Ich bin noch lebendig, ich bin noch nicht irgendwie zum alten Eisen. Sie sind bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen für ein wahnsinniges, jämmerliches, kleines Rennen. was sie gewinnen könnten, und 20 ihrer Kumpel könnten sagen, du bist der Held, mindestens für die nächsten 8 Tage. Ein bisschen Anerkennung von solchen verrückten Kumpels, und sie geben dafür ihr Leben. Und wir präsentieren ein Evangelium ohne Herausforderung, weil wir Angst haben und laufen die Leute davon. Ja, die richtigen Leute, die bereit sind, ihr Leben zu geben, die laufen uns davon. Weil ihnen das alles bis hier oben steht, der kalte Kaffee, den wir ihnen präsentieren. Weil wir keinen Mut haben, das Evangelium zu verkündigen, das Jesus gesagt hat, wenn man nachfolgen will, nimm sein Kreuz und stirb. Sag, hey, wer würde bei uns noch kommen? Die Hälfte der Gemeinde würde gehen. Ja, wahrscheinlich die Hälfte würde gehen. Aber dann ist die Tür offen für die, die ihr Leben wegschmeißen für ein blödsinniges Rennen. In Berlin, die Kids, die machen S-Bahn-Surfen. Das gibt es vielleicht in Gotha nicht. S-Bahn-Surfen bedeutet, während der Fahrt die Tür aufmachen, was streng verboten ist. Und dann sich aus der Tür zu lehnen und irgendwelche Pirouetten zu drehen. Und rechtzeitig den Kopf einzuziehen, wenn der Signalmast kommt. Und viele sind zerschmettert worden. Und die werden gefeiert als Helden ihrer kleinen Bewegung. 15, 16-jährige Kids geben ihr Leben für solch einen Wahnsinn. Aber wir wagen uns nicht zu sagen, hey, da ist ein Teufel, da ist ein Kampf, da ist etwas, was dich alles kosten könnte, aber Gott wird dich ehren, Gott wird dich segnen und du wirst einmal vor ihm stehen und er wird sagen, recht so, mein treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Herrn. Wir sagen, du, wir möchten gar nicht so viel, vor allem möchten wir nicht dein Geld. Und wenn du 2x pro Woche kommen würdest, das wäre nett. Ach so, geht nicht, du hast noch andere Hobbys. Okay, aber 1x die Woche oder 14 Tage, okay. Und ab und zu mal schau in die Bibel, bete mal ein bisschen, tu nicht so ganz schlimme Sachen und du bist ja ein hochwillkommenes Mitglied. Und dann wundern wir uns, warum wir solche Kirchenschläfer haben, solche Trantüten. Wow, ich habe nicht gewusst, dass es heute so ernst wird. Ich habe so ein nettes Konzept hier. Versteht ihr, worum es geht? Unsere Vorstellung von Gemeinde ist krank. Und darum sind die Gläubigen krank, darum ist die Gemeinde krank, darum haben wir keine Kraft bei Gott. Weil wir haben Angst, die Dinge zu nennen, die die Bibel nennt. Oh Bruder, erwähne nicht das Wort Dämonen. Weißt du, wir werden neuerdings observiert vom Sektenpfarrer. Ja, der Herr segne den Herrn Sektenpfarrer, der wird sich noch wundern. Weißt du, wir möchten nicht in den Verdacht kommen, eine Sekte zu sein. Warum nicht? Jesus war in diesem Verdacht, Paulus war in diesem Verdacht, die erste Christenheit in der Apostelgeschichte war in dem Verdacht, eine Sekte zu sein. Warum ist unser Wichtigstes? Wir möchten, dass alle nett von uns denken. Wann sagen wir einmal, wir möchten, dass Gott sich freut über uns und der Teufel die Panik kriegt, wenn er nur an uns denkt? Aber wir möchten, dass die Herren in der Ratsversammlung oder wie die bei euch heißen, dass die nett denken von uns. Wir möchten, dass die Presse mal über unser Erntedankfest einen netten Artikel schreibt. Paulus hatte solche kranken Wünsche nicht. Er sagte, ich will ihm gefallen. Ich will ihm gefallen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will, dass er durch mein Leben verherrlicht wird. Und dann kommt dieser fantastische Nachsatz, den wir gar nicht nachvollziehen können. Ob das durch mein Leben geschieht oder durch meinen Tod, das überlasse ich ihm, ist mir egal. Aber Christus soll verherrlicht werden. Der Rest ist mir egal. Der ganze Gedanke von seinem Leben Jesus geben, alles loszulassen, alles aufzugeben, alle Sicherheiten loszulassen, auf Christus, auf dein Vertrauen, auf seine Güte, auf seine Verheißungen, alles zu setzen und loszugehen, das erscheint uns als nicht normal. Aber so hat Jüngerschaft in der Bibel begonnen. Wenn du siehst, Jesus ging, folge mir nach, sie verließen die Netze. Als Elisa Elia gesehen hat, er war am Arbeiten. Er hat gleich seine Kühe geschlachtet, hat daraus ein Opfer gemacht und den Pflug hat er als verbrannt, um das Opfer in Rauch aufgehen zu lassen. Er hat alles hinter sich gelassen und rannte hinter dem Mann. Er hat verstanden, das ist, worauf ich mein Leben lang gewartet habe. Die Gemeinde muss wieder radikal werden, sie muss wieder scharf werden, sie muss wieder offensiv werden. Und dann werden die Verrückten von draußen kommen und sagen, ich bin ja ein Idiot. Für S-Bahn-Surfen, für solche verrückten Autorennen habe ich mein Leben gegeben. Jetzt sehe ich, was wirklich zählt. Jetzt sehe ich, wofür es sich lohnt zu leben und wofür es sich lohnt zu sterben. Und dann werden sie kommen. Und mit diesen können wir bauen. Die können wir herausfordern. Wenn wir sagen, Leute, jetzt wird gefastet, dann wird gefastet. Wie fasten? Den ganzen Tag nichts essen? Können wir nicht symbolisch fasten? Können wir nicht Kaugummi-Fasten einführen? Ich mag sowieso kein Kaugummi. Oder wir fasten, wir machen ein Opernfasten. Das heißt, wir gehen nicht mehr in die Oper. Ich hasse Oper sowieso. Also das könnte ich noch. Aber wir trauen uns nicht zu sagen in der Bibel, Fasten gehört zur normalen Nachfolge. Das ist ein Kennzeichen eines Jüngers. Jesus lehrt in Matthäus 6, wenn ihr betet, kannst du dir einen Christen vorstellen, der nicht betet? Stell dir vor, jemand kommt nach vorne. Du, ich fülle die Karte aus. Ja, klar, mache ich. Ich werde auch Jesus nachfolgen. Ich gehöre nicht dazu. Super. Du sagst, okay, bist du bereit, dein Leben zu geben? Na, das nicht, aber ich komme mal vorbei. Bist du bereit zu beten? Na, das nun nicht gerade. Ja, wenn du nicht beten willst, dann kannst du nicht Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt, wenn ihr fastet, wenn ihr gebt, Almosen gebt, diese Verrückten dort, weißt du, was die eine da erzählt hat? Es ist völlig normal, im Monat für ihr verrücktes Hobby, was ihr Leben kosten könnte, 1.000 Mark zu geben, einfach mal so. 1.000 Mark im Monat für ein Hobby, was illegal ist und was sich jeden Moment das Leben kosten könnte. Aber in der Gemeinde klimmelt es, klinkert es, blinkelt es auf den Opferteller und die Pfennige und mal ein Markstück, manchmal sogar ein Fünfer und wir sind begeistert. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Irgendwie haben wir die ganze Sache verkehrt aufgezogen. Und wir müssen zurück. Da ist ein Gott, der hat alles gegeben. Und er hat gesagt, wenn ihr alles gebt, werdet ihr hier auf Erden alles erleben. Meine Herrlichkeit, meine Kraft, mein Feuer, meine Macht, Städte zu erschüttern, wird kommen, wenn ihr bereit seid, zu tun, was mein Wort sagt. Alles aufzugeben, loszulassen, eine Gesinnung zu bekommen des Opferns, des Gebens, des Dienens. Wir haben zu kämpfen. Und wenn wir nicht den Mut haben, dem Feind die Stirn zu bieten und sagen, es ist Schluss mit deinen Mätzchen, wo du mich lähmst, wo du mich bedrückst, wo du mich anklagst, wo du mich aufhältst, wo du mir meine Vision rauben willst. Es ist Schluss damit, ich lasse es mir nicht mehr gefallen, ich stehe jetzt auf. Wir denken, ja, dann fängt ihr erst richtig an, mich zu quälen. Wir versuchen lieber unter seiner Knute uns ein bisschen behaglich einzurichten, statt durchzubrechen und zu sagen, ich will einer sein, wie die Schrift sagt. Ihr Jünglinge, 1. Johannes 2, ihr Jünglinge, seid stark. Ihr habt den Bösen überwunden. Wie haben sie den Bösen überwunden? Indem sie ihn konfrontiert haben. Indem sie gesagt haben, mein Leben wird nicht mehr gelebt. Von der Stimmung, von der Atmosphäre der Gesellschaft, von dem, was andere Leute in mein Leben getragen haben, von wie ich erzogen bin und welche Dinge in mein Hirn gepflanzt worden sind an Gedanken und Ideen. Mein Leben wird bestimmt von Gottes Wort und von Gottes Erwartungen und von sonst gar nichts. Und ich stehe auf gegen alle Lähmung. Ich stehe auf gegen alle Einschüchterung. Ich stehe auf gegen alle Bedrückung. Und ich werde einer mit der Gnade Gottes, der den Teufel überwindet. Ich werde ein Kämpfer und ein Sieger. Und ich werde nicht wieder zurückfallen. Und wenn Gottes Geist, was er jederzeit tun darf und was ich begehre, wenn er mir zeigt, ich bin wieder lau geworden, dann stehe ich auf und gehe in all das hinein, was er mir schon gegeben hat. Ich lasse mich nicht mehr zurückhalten. Ich lasse mich nicht mehr in Ketten legen. So viele Gläubige sind in Ketten gelegt. Ketten der Bequemlichkeit, Ketten der Behaglichkeit, Ketten, oh, mein höchstes Ziel ist, dass mir so gemütlich ist. Und wenn da noch ein bisschen Salbung obendrauf kommt und mir so warm ums Herz wird, dann ist es besonders schön. Aber mehr begehre ich nicht. Gott begehrt mehr. Er sagt, oh, dass du heiß wärst. Oh, dass du heiß wärst. Er sucht heiße Christen, brennende, kämpfende Christen, die in die Offensive gehen. Und dem Teufel widerstehen. Er sucht solche, die sich nicht mehr unterkriegen lassen. Und alle Unterweisung über die mächtigen Waffen, die Gott uns gegeben hat, über den gewaltigen Schutz, den er uns gegeben hat, ist vollkommen überflüssig und in den Wind gesprochen, wenn du nicht zuvor aufgestanden bist und hast gesagt, ich bin und ich werde und ich bleibe ein Kämpfer. Dann ist es nur ein nettes Teaching. Dann ist es nur etwas zum Zeitvertreib, aber nicht etwas, was dein Leben prägt. Verstehst du? Vor der Belehrung, und in der Schrift steht, du lehrst meine Hände Krieg führen. Du lehrst meine Hände Krieg führen. Bevor das kommt, müssen wir Ja sagen zum Krieg. Und da ist das Problem. Wir haben Angst, wir könnten fanatisch werden. Wir haben Angst, wir könnten von anderen als extrem angesehen werden. Wir haben Angst, andere könnten uns verspotten. Andere könnten uns verachten. Aber lass doch aus dieser Angst eine Gewissheit werden. Dann hast du keine Angst mehr. Wenn du diesen Weg gehst, du wirst verachtet werden. Du wirst verspottet werden. Und es gibt eine Menge ungläubige Gläubige, die werden mit dem Finger zeigen. Und die werden sagen, du bist jetzt durchgeknallt und du bist verrückt und du bist extrem. Das war immer so und das wird auch so sein. Du brauchst keine Angst davor haben. Mach aus der Angst eine Gewissheit. Dann kann sie dich nicht mehr bedrohen. Gut, ne? Mach aus der Angst eine Gewissheit. Dann ist die Kraft der Einschüchterung zu Ende. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn sie von mir gesagt haben, ich habe einen bösen Geist, sie werden das von euch auch sagen. Christen werden sagen, du bist verrückt. Christen, die die Welt und die Sünde lieben, die nicht aufstehen wollen gegen den Teufel, sie werden sagen, du bist jetzt total extrem. Du gehörst zu einer ganz seltsamen Splittergruppe von Christen. Die glauben an geistlichen Kampf. Die glauben daran, dass man mit geistlichen Waffen den Teufel terrorisieren kann. Das ist, was Jesus geglaubt hat. Das ist, was Paulus geglaubt hat. Das ist, was viele andere Gläubige auch geglaubt haben. So, willkommen im Club. Das ist normal. Es ist normal. Und unser Ziel muss sein, wir wollen Gott gefallen. Und was immer in diesem Buch steht, wir werden es annehmen. Was immer da drin steht. Weil er ist Gott und er hat gesagt, das ist mein Wort. Und ihr werdet leben nach meinem Wort, nicht nach dem System und den Maßstäben dieser Welt. Das ist unser Problem. Unsere Maßstäbe kommen von der Welt und wir wollen Reich Gottes bauen. Und Gott sagt, begreift ihr nicht. Das kann nicht funktionieren. Werft die Maßstäbe dieser Welt dahin, wo sie hingehören, auf den Misthaufen. Und ergreift die Maßstäbe des Reiches Gottes. Selig sind, die Leid tragen. Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass ich da selig bin. Mich rief ein Mann Gottes an und er hat in seiner Gemeinde, wo wirklich Dinge drunter und drüber gehen, er hat gesagt, ihr seid ja liebe Älteste, aber dies und das und jenes ist nicht nach dem Wort und ich stimme damit nicht überein. Und wie es kommen musste, kam es. Sie haben ihn tschück abgeschnitten und geächtet und er ist jetzt irgendwie einer, der völlig rebellisch ist und völlig böse ist und alles. Und er sagt, du, was sie jetzt über mich erzählen und wie sie sprechen über mich, es tut so weh, es ist so schlimm. Was soll ich jetzt tun, sagt er. Ich sage, nun, was sagt Jesus, was du tun sollst? Wenn sie Böses über dich reden und dabei lügen, zwei Dinge, freu dich und hüpfe. Er sagt, was? Ich sage, ja, das ist, was Jesus sagt. Ja, und dann, ich sage, erstmal freu dich und hüpfe, und dann gucken wir weiter. Wir möchten gerne rauskommen aus der Verfolgung, aber nicht in der Verfolgung tun, was Jesus sagt. Freu dich und hüpfe. Und wenn du einmal Verfolgung schon erlebt hast, dann weißt du, wie schwer das ist. Du möchtest alles. Du möchtest bei deinen lieben Brüdern im Garten vorbeifahren und eine Bombe schmeißen, das Haus anzünden, Molotow-Cocktail das Fenster werfen oder wenigstens ein bisschen Telefonterror oder die Reifen ein bisschen, nur mit so einem kleinen Nagel, nicht einen großen, nur einen kleinen. Ja? Du hast viele kreative Ideen, was dein Fleisch alles gerne möchte, um sich Luft zu machen. Oder wenn du nicht so mehr offensiv veranlagt bist, dann das schöne Badewasser des Selbstmitleides einlaufen lassen und dich in die Wanne plumpsen lassen und da eine Woche lang drin zu marinieren. Aber auf so eine einfache Idee, wie sich freuen und hüpfen, darauf kommen wir nicht. Ja, ist doch so. Wir kommen nicht drauf. Was soll ich jetzt tun? Freu dich und hüpfe. Wir tun alles, damit sie ja nicht mit uns böse werden. Jesus hat gesagt, tut, was ich euch sage, sie werden mit euch böse sein. Mach aus der Befürchtung eine Gewissheit. Du bist frei. Ist der Ruf erstmal ruiniert?
Ich dachte, du bist ein Spinner. Das geht doch gar nicht.
Und Gott sucht solche, die ihren Platz
einnehmen,
die Nachfolge nicht definieren, von wie sie es bei anderen gesehen haben, die Nachfolge nicht definieren von ihren eigenen Vorstellungen, sondern die zurückgehen und den lebendigen Gott sehen und sagen, Herr, ich lege alles beiseite und ich fange an, auf der Grundlage deines Wortes zu bauen, mein Leben zu bauen. Und ich werde morgen anfangen, ganz praktische Dinge zu lehren über den Gürtel der Wahrheit. Und du wirst begreifen, warum du ohne den mit einem flatternden Hemd auf dem Schlachtfeld rumrennst. Und du siehst mehr aus wie ein Nachtgespenst als wie ein Soldat. Der Gürtel der Wahrheit ist absolut wichtig. Und wir werden sehen, wie der in unser Leben hineinkommt. Aber wir können nicht gelehrt werden über, wie wir uns schützen, wie wir die Waffenrüstung nehmen, um im Schutz Gottes zu sein, wenn wir nicht bereit sind, in den Kampf zu gehen. Wir können es nicht. Und mein Ziel heute Abend ist, dass der Heilige Geist dich herausfordert. Und in dir ein Verlangen wecken darf. Ich will aufstehen und einen Kampf kämpfen, der mir verordnet ist. Ich will nicht länger so tun, als wenn dieser Kampf nur für die anderen ist. Ich will nicht länger so tun, als wenn mich das alles nichts angeht. Ich will mich nicht länger verstecken hinter diesem Gefühl, na, das ist ja alles nicht real, das kann doch nicht der Ernst sein. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um uns in alle Wahrheit zu führen. Erlaube ihm, dass er dir dein westliches Weltbild, das religiös-philosophische, materialistisch, dass er es zerstört. Erlaube, dass der Heilige Geist deine Sicht vom Leben, deine Vorstellung von dir selber, die Tatsache, dass es in wenigen Jahrzehnten für uns alle vorbei ist und dass da eine Ewigkeit ist, dass wir vor Gott stehen, dass das real wird, nur durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt dir Realität, wenn du nach dem, was du schon gehört und verstanden hast, positiv, bejahend reagierst. Er wird dir nicht die unsichtbare Welt aufschließen. Er wird dir nicht zeigen, was es bedeutet zu kämpfen, wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen. Er wird es nicht tun. Er ist kein Lehrer, der dir nette Informationen gibt, einfach nur so. Sondern sagt, wenn du in meine Lehre gehen wirst, wirst du tun, was ich dir sage. Wenn du nicht bereit bist zu tun, ich werde dich nicht unterweisen. So redet der Heilige Geist. Wenn du hörst, wenn ich dich anleiten darf zu tun, ich werde dir die Augen auftun. Und wenn wir etwas brauchen heute Abend, dass der Geist der Wahrheit kommt, der Geist der Realität, der uns den Schleier wegnimmt, laden wir ihn doch ein. Nur er kann Licht geben, das alle Dunkelheit vertreibt. Nur er. Wenn wir uns vor ihm verneigen, wenn wir sagen, gib mir ein gehorsames Herz. Mach mich zu einem Menschen, der in deiner Wahrheit wandelt. Komm, erleuchte mich, nimm meine Blindheit. Zeige mir den Willen Gottes. Zeige mir den Kampf, der mir verordnet ist. Schenk mir eine Gesinnung, die bereit ist zu opfern, die bereit ist, den Preis zu bezahlen. Wenn wir das beten, und ich möchte euch ermutigen, jetzt hier das zu tun. Er kommt, er kommt, er kommt. Heiliger Geist, ich mache mich, wenn ihr wollt, für jeden von euch zum Mund. Und du kannst dich damit eins machen oder du kannst sagen, nein, das ist zu viel, das nicht mehr. Das bleibt dir überlassen. Heiliger Geist, sende dein Licht und deine Wahrheit. Zerschmetter unser Bild, was Gemeinde, was Nachfolge bedeutet, das wir von dieser Welt haben. Dass eine religiöse Kultur uns gegeben hat, die nie heiß war in der Nachfolge, die nie auf den Werten des Neuen Testamentes gestanden hat und die jetzt definieren will, was ein Christ ist. Zerschmetter das in uns. Zerschmetter diese materialistische Weltsicht, die keine Ewigkeit nach der Bibel, keine Engel, kein Thron Gottes, kein kommendes Gericht, keine Kräfte der zukünftigen Welt, nichts anerkennen will, der einfach nur sagt, das, was man sieht und fühlt und anfassen kann, das ist die Wirklichkeit. Zerschmetter dieses Weltbild, zerschmetter das, das so tief in uns ist, das von klein auf uns eingegeben wurde. Hilf uns, dass wir uns vergleichen können, ohne in Depression zu verfallen, mit den Menschen in der Bibel, die dir nachgefolgt sind. Hilf, dass wir den Unterschied sehen. Nimm unsere Blindheit weg. Du sagst, wir sollen zu dir kommen und Augensalbe kaufen. Und wir sollen dich bitten, uns die blinden Augen aufzutun. Hilf uns, den Unterschied zu sehen zwischen der Kirche im Westen und dem, was entstanden ist in Asien, in China, in Afrika, in Südamerika, in Mittelamerika. Hilf uns, unsere Erwartung zu setzen nach deinem Wort, was in Versammlungen geschehen könnte. Hilf uns, dass wir dich nicht mehr begrenzen. In der englischen Übersetzung heißt es in den Psalmen über Israel: They limited the Holy One of Israel. Sie begrenzten den Heiligen Israels. Und das ist, was wir getan haben mit unserer Theologie, mit unserer Philosophie, mit unserer Vorstellung der Welt. Und wir haben dafür bezahlt, indem einfach das Übernatürliche fast nicht vorhanden ist. Gott nicht kommen kann. Weil wenn Gott kommen würde, wir würden so schockiert sein, wir würden so erstaunt sein, wir würden solchen Schock kriegen, wir würden solchen Schreck bekommen. Reißt du diese Begrenzungen weg. Mach das Wort scharf. Hilf uns, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und für die beten, die das Wort verkündigen. Dass wir uns hinter sie stellen, dass wir für sie beten, sie segnen, sie schützen. Für sie kämpfen, für sie fasten. Wenn Paulus gesagt hat, helft kämpfen mit Beten, dann wie viel mehr für die, die heute diese Aufgabe haben, das Wort zu verkündigen. Lass uns zu ihnen stehen und sie segnen und für sie beten. Und beten, dass das Wort Gottes scharf wird in unserem Leben. Indem wir tun, wo wir überführt sind. Indem wir Schritte gehen. Und Gott sagt, wenn du Schritte gehst, nach dem, was ich gesprochen habe, mehr Licht kommt, noch mehr Klarheit kommt, noch mehr Schärfe kommt, noch mehr Licht vom Himmel kommt. Und wenn du das nur zur Kenntnis nimmst, was du hörst, und du siehst zwischen dem, was du hörst und dem, was du lebst, ist eine Diskrepanz. Und du sagst, das ist normal. So leben alle. Das eine ist gepredigt, das andere ist gelebt, das ist normal. Du betrügst dich selbst und du ziehst diese Decke der Täuschung und der Verblendung über dir noch dichter zusammen. Und Gott sagt, wenn du Schritte gehst, wenn du aussteigst aus deinen selbstsüchtigen kleinen Plänen, anfängst hungrig zu werden, anfängst radikal zu werden, anfängst Schritte zu gehen nach dem Worte Gottes. Die satanische Decke des Unglaubens und der Lähmung und der Verwirrung und der Täuschung über dir wird dünner und dünner und dünner werden mit jedem Schritt. Kommst du in mehr Realität. Mit jedem Schritt kommst du in mehr Freiheit. Mit jedem Schritt des Gehorsams in mehr geistliche Vollmacht. Gott sagt, ich rufe dich in meine Nachfolge. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Dass du deinen Platz einnimmst in der Schlacht, die geschlagen wird. Du sollst meinen Lohn sehen. Du sollst einer sein, der Beute macht. Bitte Gott inständig, alle Gedanken, mit denen du dich entschuldigst und rechtfertigst und deinen Status quo immer noch für normal erklärst, alle diese verborgenen Gedanken dir zu offenbaren. Bitte Gott, dich zu erretten von aller Täuschung. Bitte Gott, dass du aussteigen kannst aus dieser religiösen Kultur, die sagt, ja, hören ja, aber danach leben, das wäre extrem.